She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Wie viele Podcasts kennt ihr, die Olympiasieger sind und im gelben Trikot in die neue Woche starten? Es ist ganz angenehm hier. Ich weiß nicht, so viel anders jetzt auch nicht, aber es ist ein sehr gutes Gefühl. Und kackendreist meinen wir uns natürlich einfach selbst mit, wenn wir natürlich von einem Mann sprechen. Wir sind She Happens und wir sprechen natürlich vor allem von Vinzenz Geiger heute in Oberstdorf.
Servus.
Dann ist noch mit dabei Corinna Horn in München.
Hallo.
Und ich bin Moritz Batscheider, ebenfalls in München. Wie war denn euer Wochenende?
Du meinst so ganz casual in die Runde gefragt, oder?
So ganz casual in die Runde gefragt.
Meins war ganz gut.
Die gleiche Frage hast du mir schon mal gestellt, nachdem ich zweimal gewonnen habe in Klingenthal.
Stark.
Stark!
Stark! Stark!
Und ich weiß nicht mehr, was sie da gesagt hat. Da habe ich irgendwas gesagt.
Ganz okay. Wochenende war ganz okay.
Ja, war ganz okay. Ich hätte jetzt das gelbe Trikot anzogen jetzt zum Aufnehmen, aber leider ist meine Tasche in Helsinki hängen geblieben im Flughafen.
Oh nein. Glaubst du, das klaut jemand?
Nee, ich hab schon geschaut, ist mittlerweile in München angekommen.
Ich fände es aber richtig lustig, wenn es irgendwie so, weiß nicht, auf Social Media so Content rumgeht, wie irgend so ein, wie nennt man die Leute, die Flugzeuge einweisen? Auf Broadway.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Wenn so ein Flugzeugmitarbeiter anstatt der Warnweste auf einmal so ein gelbes No-Code-Trikot anhat. Damit beginnen wir natürlich. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Was für ein Wochenende. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es tatsächlich das erste Mal gelbes Trikot ist.
Ja, das haben mich echt jetzt viele gefragt. Viele denken, dass ich schon mal das gelbe Trikot hatte, aber bis jetzt noch nicht. In Kuusamo habe ich meistens nicht so gut abgeschnitten und danach war es ja in fester Hand vom Jan Magnus Rieber. Von dem her hatte ich es noch nie.
Wie sehr hast du dich am Sonntag mit dem Sieg im Massenstart selbst überrascht?
Sehr, sehr.
Man hat es dir angesehen nach dem Sprung. Du warst irgendwie total... Damit hast du einfach nicht gerechnet, gell?
Ja, also ich habe ja gewusst, vor allem aus den 3 Tagen davor oder 2 Tagen davor, dass ich extrem gut klarkomme mit der Chance und auch gut gesprungen bin. Aber dass es dann wirklich für den Sieg im Massenstart reicht, da muss ich eigentlich mit der beste Skispringer sein an dem Tag. Und das war dann doch unwahrscheinlich. Und dann, ja, als ich dann die 1 aufleuchten sehen habe, da habe ich mich schon extrem gefreut und war so ein bisschen im falschen Film. Aber nimmt man mal mit.
Letzte Woche wurde hier noch gekichert, als du gesagt hast, ja gut, du warst jetzt nochmal krank und bist körperlich, weißt du noch nicht, wie sehr du auf der Höhe bist, musst du es halt übers Springen richten.
Ja, gesagt, getan.
Mit Ansage. Hervorragend. Aber du hast natürlich jetzt ein Problem, deine Argumentationslinie gegen den Massenstart ist massiv geschwächt.
Ja, das habe ich auch schon rechtfertigen müssen, aber ich bleib bei meiner Meinung. Massenstart ist ein Kack. Jetzt habe ich ihn einmal gewonnen, jetzt kann man abschaffen wieder.
Wie mit Olympia, gell?
Genau.
Sorry.
Aber es war ja generell für die gesamte deutsche Mannschaft ein famoses Wochenende. 7 der 9 Podestplätze gingen an euch. Was hat Bundestrainer Erik Frenzel zu dem Ganzen gesagt?
Ja, also ich glaube, er kann es, glaube ich, selber auch noch nicht so ganz glauben und ist, glaube ich, auch sehr, sehr erleichtert. Und ja, also ich habe auch vorhin gelesen, das war tatsächlich der erfolgreichste Weltcup-Start der Kombinierer. Und das heißt ja was, also ich war ja in der Saison 16, 17 dabei, wo ja alle Siege gefühlt nach Deutschland gegangen sind, selbst da waren wir jetzt erfolgreich. Ja, schon krass. Auch für den Erik ist es, ja, ich glaube, generell für das ganze Team extrem wichtig. Jetzt nicht, dass es der allererfolgreichste Start war oder dass wir jetzt 7 von 9 Podestplätzen hatten, sondern einfach, dass jetzt schon mal das, was die ganze letzte Saison nicht gelungen ist, mal so die Kritiker mal ein bisschen einzubremsen. Dass das jetzt einfach schon mal vom Tisch ist und jetzt mal sich ja auf wieder normal arbeiten kann, ohne sich da ja, damit zu beschäftigen und sich recht zu fertigen, dass wir auf einem guten Weg sind, auch wenn die Podestplätze noch nicht da sind. Deswegen glaube ich, ist das ein mega wichtiger Start.
Vor allem habt ihr halt jetzt schon mehr Podestplätze als letzten Winter.
Ja, das ist auch nicht so schwierig.
Ja, wenn du sagst, das hat es gebraucht, einer hat das, glaube ich, auch ganz besonders gebraucht. Johannes Ritzek gewinnt der war auch mal sowas wie ein Dominator. Das ist aber auch schon eine Weile her, gewinnt sein erstes Weltcup-Rennen seit fast 6 Jahren. Und da dachte ich mir eben, bei dem, was du gerade ansprichst, ihr müsst euch immer wieder rechtfertigen und man sieht es vielleicht nicht. Und als er gewonnen hat, dachte ich mir, also bei dir weiß man ja auch aktueller, da ist immer wieder mal, sind da auch in den letzten Jahren waren da Ausschläge nach ganz oben drin, auch wenn es mal nicht so lief. Aber bei ihm sieht man im Endeffekt ja doch, da war das auch so, aber auch wenn über viele Events und viele Saisons vielleicht nicht so viele Podestplätze und größere Erfolge dabei waren, finde ich trotzdem beeindruckt, dass er sich so, dass er also so durchgehalten hat und sich auf dem Niveau halten konnte, damit sowas dann auch mal wieder drin ist. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, oder?
Ja, definitiv. Ja, ich glaube, bei Johannes ist es unglaublich, weil es waren jetzt doch 6 Jahre und auch viele Jahre jetzt auch komplett ohne Podium und also der hat ja trotzdem mindestens genauso viel gegeben wie die Jahre davor und war immer mit 110% dabei, deswegen ist es ja schon hart und aber jetzt dann auch, ja, kam natürlich viel zusammen an dem Samstag, aber ich glaube, das hat uns alle gefreut und das hat er sich auf jeden Fall verdient, vor allem wenn man weiß, wie sehr er gekämpft hat die letzten Jahre.
Jetzt fragen sich viele mit Sicherheit, was machen die denn jetzt anders? Warum springen die jetzt so viel besser? Gibt's darauf eine Antwort?
Nein, gibt's nicht. Also, wie gesagt, wir kommen ja dann noch zu unserem Gast, der da auch einen großen Anteil meiner Meinung nach daran hat. Aber es ist einfach über Jahre die Arbeit und also ich kann ja dann auch nur bei mir das sehen. Ich habe da schon einfach letzte Saison lief es halt überhaupt nicht, deswegen musste ich einfach dramatisch was verändern und das habe ich getan und deswegen ist es jetzt auch deutlich besser gelaufen, aber ich glaube, dass wir über den ganzen Sommer und jetzt auch im Herbst einfach ein gutes Niveau im gesamten Team hatten und da uns da wirklich gut gegenseitig gepusht haben und ja, sieht man jetzt, im Sommer war vielleicht dann der David Mach noch super dabei oder auch der Terrence und jetzt sind es dann andere, aber es ist immer so, irgendjemand aus der Mannschaft ist wirklich immer top im Springen dabei und das ist schon, das tut glaube ich auch gut, wenn man dann so sich gegenseitig pushen kann.
Aber ich muss sagen, mich hast du am Wochenende trotzdem überrascht mit deinem Springen. Ich meine, du hast gesagt, dass du einen Schritt gemacht hast, aber dass du so einen großen Schritt gemacht hast, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber mich hat es umso mehr gefreut natürlich.
Ja. Mir ist es ja genauso gegangen. Also ich habe gewusst, dass ich gut drauf bin, aber das ist natürlich für so gute Ergebnisse reicht, habe ich auch nicht gewusst. Und ja, da ist mir mal, ich habe jetzt nicht vom einen aufs andere Jahr die Zielsetzung, dass ich jetzt immer aufs Podium, also nur springe, vielleicht jetzt im Gesamtergebnis, dann will ich natürlich immer aufs Podium kommen, aber dass ich da mal ganz vorne reinspringe, das wäre ja auch irgendwo vermessen, das direkt anzugehen. Aber ja, in dem Fall hat es halt einfach funktioniert. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt das erste Wochenende, es ist Ruka, da kann immer alles passieren und da hat schon viel zusammenpasst, aber ja, es ist ein angenehmer Start und ich glaube, da will ich dran anknüpfen. Aber man soll jetzt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt jedes Mal ganz vorne reinspringe. Ich werde es versuchen, aber es werden auch wieder die Zeiten kommen, glaube ich, wo ich übers Laufen kommen muss.
Nee, so fangen wir nicht an.
Ich muss ja mir auch ein bisschen treu bleiben. Das ist ja langweilig.
Nein, auf keinen Fall.
Eine Sache, die sich auch für alle sichtbar bei dir verändert hat, ist das Material unter deinen Füßen auf der Schanze wie in der Loipe. Und besonders bei den Alpinen, aber auch bei den Langläufern wird da schon öfter drüber gesprochen, was das Material ausmacht, auch was unterschiedliche Hersteller irgendwie auszeichnet etc. Wie groß ist denn dieser Effekt tatsächlich im Skispringen? Weil auch wenn es unterschiedliche Skisprungski gibt, rein optisch mit unterschiedlichen Beklebungen, so viele Hersteller gibt es ja erstmal gar nicht.
oder? Also wie groß kann dann der, ist dann da der Unterschied überhaupt im Material von einem zum anderen?
Es ist schon riesig. Also es gibt wirklich nicht viele Hersteller, aber grundsätzlich kann jeder Hersteller ja alles bauen, was er will. Es gibt natürlich Richtlinien von der FIS, aber in denen hat man ja freien Spielraum, wie sehr der Ski aufgebogen ist, wie schwer der Ski ist. Gibt natürlich alles Limits, aber in diesen Limits kann man sich frei bewegen. Und deswegen gibt es einen riesen Spielraum. Und ja, also bei mir hat das einfach extrem gut getan, da dieses Jahr was Neues zu machen und da auch über den ganzen Sommer da einfach weiter die Ski zu entwickeln. Und ja, das hat einfach echt richtig gut geklappt, hat da eine super Zusammenarbeit gehabt mit Michael Schweiger und der war ja auch schon hier zu Gast im Podcast und eben meinem Skibauer von dir. Und da haben wir einfach sehr gut gearbeitet und ich glaube, das sieht man jetzt auch.
Was mich noch interessieren würde, Magnus Rieber sah auch sehr beeindruckt aus am Sonntag. Gab es da noch einen Austausch?
Nee, eigentlich. Ich habe mich schon mit ihm unterhalten. Am Samstag habe ich mich länger mit ihm unterhalten, weil da durfte ich zur Dopingkontrolle nach dem Rennen und es wurde mir Blut abgenommen und dann und dem Jahl auch. Und das bedeutet, dass man 2 Stunden lang warten darf, bevor es losgeht. Da hat man dann Zeit, sich zu unterhalten.
Und was berichtet er so? Man hört ja nichts von dem öffentlich in Zentraleuropa.
Ja.
Man hört nur immer irgendwelche Schlagzeilen, dass er halb stirbt. Aber.
Ja, genau.
Nee, also, ja, man unterhält sich über alles Mögliche, aber. Ich glaube, seit Sommer war jetzt auch nicht ganz leicht und er war auch nicht ganz fit oder ist immer noch nicht ganz fit, aber ich glaube, deswegen müssen wir uns trotzdem keine Sorgen um ihn machen. Ich glaube, er ist jetzt wahrscheinlich eher selber besorgt, wenn er nicht 3-mal gewinnt zum Auftakt, dann muss er ja irgendwas ändern.
Gab es sonst wen aus der internationalen Konkurrenz, der dich jetzt überrascht hat zum Saisonstart?
Eigentlich nicht. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Österreicher nicht ganz so performt haben wie die letztes Jahr, aber ich glaube, da sind auch einfach viele Dinge zusammengekommen. Und beim Jo Lampert, unserem vorletzten Gast, bei dem war schon auch, glaube ich, ein bisschen Pech dabei, dass er da hat halt Ruka auch zugeschlagen, das darf man immer nicht zu sehr interpretieren die Leistungen da. Lassen wir erstmal, wir haben eh schon drüber gesprochen, nach das Wochenende, da darf man erstmal, muss man erstmal ruhig bleiben und nach ein paar Wochen kann man dann wirklich einordnen, wo man steht und wie sehr jeder mal so in Form ist.
Und jetzt holst du morgen dein Gepäck am Flughafen und dann geht's ab nach Lillehammer oder was ist der
Plan? So sieht's aus, ja. Wird dann in Lillehammer gewaschen.
Apropos Fliegen, findest du das noch? Ich habe mir zumindest noch die Arbeit gemacht, nochmal all deine Sprungergebnisse, seit du in Ruka im Weltcup an stark ist, anzugucken. Und die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die 3 Wertungssprünge von diesem Wochenende sind auch, also platzierungstechnisch, die 3 besten von allen, die du gemacht hast seit 2016.
Das hätte ich dir auch so sagen können.
Fairer Punkt.
Ich habe es auch nachgeschaut, gell? Aber Finzi hätte es uns auch so sagen können.
Aber gut, ne? Die Kommunikation unter Podcastern ist ein schwieriges Ding. Reden nicht so gerne. Maßgeblichen Anteil hat ja deiner Selbsteinschätzung nach ein Mann, ein ganz bestimmter Trainer und den hören wir jetzt. Ich glaube, es gibt kaum was er noch nicht im Skisprungsport erlebt hat. Viel Spaß mit und in unserem Gespräch mit Heinz Kotin.
Er war jetzt 4 Jahre lang mein Skisprungtrainer und jetzt ist er bei den deutschen Skisprungdamen Chefcoach. Hallo Heinz Kutin.
Hallo, servus Vince.
Ja, freut uns, dass du jetzt unser Gast sein kannst. Meine 2 Kollegen haben sich schon oft dich gewünscht, aber irgendwie habe ich es noch nie so unterbracht. Aber jetzt leider nicht mehr mein Trainer, aber ich denke, immer noch interessant jetzt mit dir, vor allem in deiner neuen Funktion als Gast.
Ja, gut Ding braucht Weile, oder? Sagen wir es einmal so oder nennen wir es so. Ich freue mich auch schon drauf. Es ist das erste Mal, dass ich da dabei bin und wird spannend werden.
Heinz, der Finzi hat es gerade erzählt, du bist jetzt Chefcoach bei den Skispringerinnen, bei den DSV-Damen. Am Wochenende wart ihr nicht unterwegs, es gab kein Weltcup-Wochenende. Ich nehme an, du hattest eine Menge Zeit, dir die NOCO-Wettbewerbe anzuschauen, oder?
Ich war zwar unterwegs, aber ich habe sie mir angeschaut. Ich habe auch ein paar Videos geschickt, meinen ehemaligen Kollegen, weil ich das im Fernsehen beobachtet habe. War für mich natürlich ganz besonders, weil mein Herzblut natürlich nach wie vor voll dabei ist und mich freut es auch, dass ich echt ein sensationell gutes Wochenende gesehen habe. Aber wir waren auch trainieren. Also wir haben mit der Emily Torazza und mit der Anna Holland in Planitza trainiert, hat Schnee. Das ist die einzige Schanze, was jetzt bei uns da schon gegangen ist. Und habe aber immer die Zeit gefunden, das live anzuschauen.
Und was sagst du zu den Sprüngen vom Wochenende bei deinen früheren Jungs?
Ja, also wie gesagt, es war ein sensationelles Wochenende. Das hat schon sehr gut angefangen. Es war wirklich interessant zu sehen, weil die letzte Saison war ja sehr schwierig, war teilweise für mich als Sprunglauftrainer nicht ganz befriedigend, aber man weiß auch im Laufe der Zeit, dass es auch solche Saisonen gibt, wo man wirklich schwierig aus dieser Spirale rauskommt, um wieder Top-Performance zu leisten. Aber man sieht, das neue Trainerteam hat sich gut aufgestellt. Alle haben da mitgezogen, haben sicher sehr gut gearbeitet, viele Hausübungen, sagt man dann immer, gemacht, weil sonst kommt so ein Ergebnis nicht zustande.
Finzi, was sagst du denn selber? Also, es war offensichtlich sehr gut, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber wie hat es sich denn angefühlt?
Ja, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, aber ja, ich kann ja eigentlich nur jetzt über meine persönliche Leistung und über mein Gefühl reden. Und bei mir war es halt so, dass einfach das kam jetzt nicht von null. Also ich bin davor nicht so gesprungen wie jetzt letzte Saison in der Vorbereitung, sondern ich hatte schon ein deutlich höheres Niveau. Aber das ist natürlich dann für ganz oben reicht, also für die Top-Springer, um da dazu zu gehören, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber ja, hat sich schon gut angefühlt. Aber bei mir hat sich schon auch viel getan diesen Sommer und das war, glaube ich, wie es der Heinz gerade schon gesagt hat, letzte Saison war, glaube ich, für mich so, ja, das war mal, da musste ich, glaube ich, ein bisschen wachgerüttelt werden, weil ich glaube, ich bin jetzt nur so gut gesprungen, weil ich letzte Saison dann wirklich mal so einen Tiefpunkt hatte, dass ich mal wirklich viele Sachen angehen muss und viele Sachen verändern muss. Und das hat mir, glaube ich, gut getan und ich glaube, das hat man jetzt gesehen und wird man hoffentlich auch noch in der Zukunft sehen.
Da bin ich mir sicher, Vince, weil wenn du von deiner Lieblingsschanze Ruka mit dem gelben Trikot wegfährst, dann ist das schon vielversprechend. Jetzt kommt Lillehammer und dann kommt Ramsau, den kennst du ja schon sehr gut, der schwierige Loipe. Die Schanze ist auch klein, springen eher mehr ins gleiche Loch. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das so weitergehen wird.
Heinz, wie nimmst du die Entwicklung der Kombinierer wahr im Skispringen? Jetzt so, nachdem du jetzt nicht mehr da bist?
Ja, die Entwicklung ist jetzt auch noch schwierig abzusehen, weil es war ein Wochenende, es war eine Schanze, wo es irrsinnig schwierig losgegangen ist. Ich habe ja wirklich ganz schlechte Verhältnisse gehabt im Training und zwei bis ja das erste Mal. Aber man hat schon gesehen, wer dann im Wettkampf mental stark drauf ist, wer da nichts Besonderes machen will und einfach einen guten Basissprung macht. Und dann ist ja Rucker auch so eine Schanze, wenn du über den Vorbau mit einem guten System ins Fliegen kommst, dann fliegst du den ganzen Hang hinunter. Aber man hat schon gesehen, dass sich einiges verändert hat, was das Material betrifft. Und ich hoffe, dass auch jetzt das so bleibt, dass ich wirklich ganz streng auf diesem Regelwerk, was sie jetzt eingeführt haben im Sommer, dass sie das ganz streng weiterverfolgen und dass da in dieser Entwicklung nicht der Materialsektor passiert, sondern eher in der Sprungperformance. Und da hat man ein sehr, sehr starkes deutsches Team gesehen.
Das ist jetzt nochmal was von mir. Wir haben das ja schon oft auch im Podcast angesprochen, so die Entwicklung, die wir als Team auch gemacht haben, weil viele haben mich auch schon gefragt, wie, ja, so viel besser seid ihr jetzt ja gar nicht gesprungen über die Jahre. Und ich habe schon immer gesagt, es hat sich schon enorm viel entwickelt, seitdem du bei uns als Trainer dazukommen bist. Das war schon, also für mich persönlich und also die Entwicklung vom ganzen Team, es haben sich wirklich alle weiterentwickelt im Skispringen. Es kamen dann andere Dinge vielleicht auch dazu, was Material betrifft oder ja, auch persönlich, manche hatten dann vielleicht im Wettkampf nicht die Form oder mental ist vielleicht nicht ganz drauf, aber man sieht, diese Entwicklung hat man jetzt vielleicht nicht dann in reinen Sprungergebnissen gesehen, weil halt man natürlich auch sehr, sehr verwöhnt von der Vergangenheit war davor, wo halt alles gewonnen wurde. Und so für mich persönlich haben wir uns die letzten 5 Jahre schon jedes Jahr eigentlich weiterentwickelt im Springen. Und dass jetzt natürlich die Ergebnisse jetzt genau jetzt kommen, wenn du jetzt nicht mehr unser Trainer bist, ich glaube, das hängt definitiv nicht damit zusammen, sondern das ist schon eine längere Arbeit war das, die jetzt dann vielleicht sich besser auswirkt. Aber nur das, um das klarzustellen, weil nicht, dass die Leute denken, ja, jetzt ist der Heinz weg, jetzt läuft's. Also ich glaube, da das kann man, auch wenn man die Arbeit jetzt bei dir sieht und mit den Mädels, kann man das, glaube ich, auch sofort wissen, dass das natürlich nicht der Fall war.
Ja, danke, das ist sehr nett von dir. Aber das weiß ich auch als Trainer. Das ist so, das bin seit Jahren Trainer. Wenn du gewisse Basisübungen machst, wäre natürlich top, wenn das sofort auch die Schanze umsetzbar wäre. Aber das braucht auch Zeit. Und ja, die letzte Saison war ja nicht so nach Wunsch, wie das gelaufen ist, aber die Jahre zuvor, du bist Olympiasieger geworden, wir haben Olympiamedaillen gemacht, wir haben BM-Medaillen gemacht, obwohl sich die Gesamtentwicklung in der nordischen Kombination viel mehr Richtung Skispringen verändert hat, war das letzte Jahr heute ein bisschen schwieriger, aber mich freut es, auch für das neue Trainerteam freut es. Bin ja mit dem Erik sehr eng im Kontakt, mit dem Kai, und es freut mich wirklich, dass das jetzt wieder leichter in die Saison da gegangen ist, dass Erfolg da ist, und das wird man jetzt am gesamten Team sehen, wie man mit Selbstvertrauen auftreten wird. Was uns vielleicht letztes Jahr dann schlussendlich schon gefehlt hat, dieses Selbstvertrauen und diese Leichtigkeit im Springen.
Heinz, du hast gerade schon mal die großen Veränderungen, wie du meintest, der Materialbereich angesprochen, über den Sommer und auch das Reglement, nur weil wir da bisher diese Saison noch gar nicht drüber gesprochen haben, es geht um die Anzüge, die meinst du auch, nehme ich an?
Ja, es gibt ja ein neues Kontrollwerk, es wird ja jeder Anzug vor dem Wettkampf komplett durchkontrolliert, das heißt die Innenbeinlänge, was natürlich wieder ein ganz wichtiger Schritt ist für den Schritt, wie wir das nennen, dann ist die Armlänge innerhalb wird abgemessen. Das heißt, es muss jeder Anzug vorher schon kontrolliert und dem Regelwerk entsprechen. Das war ja vorher nicht der Fall. Man hat da schon ein bisschen schwindeln können, wenn man in der Kontrolle vor dem Start den Schritt zusammengebracht hat. Und ja, ich finde es total gut. Man sieht es auch, alle haben viel weniger Stoff in diesem Rumpfbereich. Und es kommt wieder viel mehr auf die Balance an, wie man den Schwerpunkt beschleunigt im Absprung, wie man das System über den Vorbau findet. Und das hat man gesehen. Das war trotz dieser schwierigen Bedingungen jetzt in Ruka, sind da schon sehr, sehr viele sehr gute Sprünge vom deutschen Team zu sehen gewesen.
Und was sagst du zu dem anderen Punkt bezüglich Anzüge, dass die jetzt limitiert werden ab sofort? Also ein Springer darf nur noch 10 Anzüge pro Saison und 2 pro Weltcup-Wochenende springen. Glaubst du, das wird größere Auswirkungen haben? Die Argumentation dahinter seitens der FIS war ja, es soll für mehr Chancengleichheit sorgen, weil kleinere Nationen nicht so viel Geld ins Material investieren können.
Ja, das ist halt, da täuscht sich die FIS immer. Sie haben die letzten Jahre immer versucht, solche Schritte zu machen, dass die kleineren Nationen mehr Chancen haben, aber ich glaube, das ist genau wieder das Gegenteil. Weil Deutschland hat ein sehr gutes System. Man wird im Training mehr probieren. Das haben die anderen Nationen nicht. Österreich, Norwegen auch, genauso. Und dadurch wird man diesen Anzug, was man zum Chippen vorlegt, der wird schon eine höhere Performance haben. Also der wird noch einmal genauer, noch einmal besser sein für jeden Athleten. Und deswegen glaube ich, dass das für die schwächeren Nationen unter Anführungszeichen nicht leichter wird.
Finzi, was bedeutet das auch für euch Athleten, wenn man jetzt nur noch 10 Anzüge pro Saison haben darf? Ich weiß nicht, wie viel hattest du sonst?
Also erstmal, ich sehe das genauso wie der Heinz. Ich glaube, die kleinen Nationen, die leiden da nur stärker davon, weil einer jetzt aus Deutschland oder ein sehr, sehr erfolgreicher Athlet, wo sich das auch leisten kann, der kann sich für jeden Trainingssprung jetzt mal übertrieben gesagt einen neuen Anzug machen. Und dann, wenn da einer richtig gut funktioniert, dann macht er sich den dann für einen Wettkampf. Und jemand aus einer kleinen Nation, der hat eigentlich dann bloß das Geld so ungefähr und kriegt dann vermutlich auch nur das Budget, wie es dann auch, wie viele Anzüge es auch gibt oder man auch haben darf. Und da ist dann nicht so viel mit dem Training probieren und dann Wettkampf. Deswegen ist das, ja, ich sehe das auch eher nicht so als Vorteil für die kleinen Nationen. Und bei uns sind es ja nur 5 Anzüge. Bei den Skispringern 10, bei uns 5. Aber ich sehe das, also für mich macht das jetzt keinen so großen Unterschied. Man muss sich natürlich ein bisschen überlegen. Man hat natürlich Highlight, die WM. Und da haben wir halt sonst 4 Anzüge für die WM extra produziert. Und jetzt hat man da halt nicht mehr Möglichkeiten, so viele Anzüge zu produzieren. Aber ich habe da jetzt absolut kein Problem damit. Und ich glaube, dass das auch... Ich denke, dass ich jetzt diese Saison deswegen nicht weniger Anzüge habe wie die letzten Jahre, weil, wie gesagt, man muss ja auch im Training eine hohe Qualität haben, einen Anzug. Und man springt ja dann mit diesem Anzug ja wirklich dann nur im Wettkampf. Und die meisten Sprünge passieren ja nicht im Wettkampf. Vor allem bei uns, wo wir an einem Wochenende oft bloß 2 Wettkampfsprünge haben. Oder und noch ein PCA, das sind dann 3 Sprünge. Von denen wird der Anzug jetzt nicht kaputt. Also da mache ich mir sehr wenig Sorgen, dass wir mit den 5 Anzügen nicht durch die Saison kommen.
Heinz, eine weitere Regeländerung, die teils schon kontrovers diskutiert wurde, ist die neue Bewertungsrichtlinie für die Landung, für den Telemark. Bisher konnte für eine unsaubere Landung konnten pro Kampfrichter 2 Punkte abgezogen werden. Ab sofort sind es 3. Wir haben aus deinem Team gehört, dass du in der Vorbereitung auch besonderen Fokus darauf gelegt hast, auf saubere Landung. Wie siehst du diese Regeländerung?
Ja, es ist ein bisschen zweischneidig, weil dadurch entsteht schon eine gewisse Taktik. Weil man muss ja auch, wenn man jetzt weite Sprünge, nehmen wir mal an, das ist einmal das Wichtigste, dass wir weit springen und dann eine saubere Landung machen. Und wir wissen ja auch mit dem Anlauf, der Coach hat ja die Möglichkeit, selber zu verkürzen. Dann muss man die 95%-Regel erreichen. Und viele Athleten können ja so K-Punkt plus 5 Meter, wenn die Hillsize 10 oder 15 Meter weiter unten ist, das geht ganz gut, auch eine saubere Landung zu machen, aber Richtung Hillsize zu springen und einen Telemark zu machen, das ist das Schwierige. Und dann muss man schon richtig gut in der Balance landen, ansonsten kriegt man da viele Abzüge. Und das haben wir jetzt für die ersten Wettkämpfe gesehen, egal in welchem Bewerb, ob bei der nordischen Kombi oder im Skispringen, bei den Herren, bei den Damen. Und die was das zusammenkriegen, die haben halt natürlich da schon einen großen Vorteil. Und es wird so sein, dass sich die Wettkämpfe dort unten entscheiden. Und ich weiß nicht, Vince, wie oft reden wir im Training über Weitspringen, sauberen Telemark machen. Das haben wir andauernd, wird das erwähnt, und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und somit glaube ich, für gute Springer, gute Balance, saubere Landung, und der Vince hat das gezeigt, ansonsten hätte er jetzt den letzten Bewerb nicht gewonnen, hat er auch eine gute Note gekriegt, und somit hat er das auch verdient, und ich glaube, so wird es sich auch entscheiden.
Problem ist halt immer so ein bisschen, dass man davor, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt dann so genau umgesetzt wird. Es kann natürlich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich über die Saison das dann schon wieder so ein bisschen einschleift, dass es wieder so ist wie die letzten Jahre, weil es sind ja dann doch Bewertungen von Menschen, die dann auch in Planitzer dann vielleicht einen Sprung sehen, der geht sehr weit und da wird dann doch mal eine sehr hohe Note rausgezogen, obwohl die Landung gar nicht so sauber war. Also das ist ja schon immer noch ein bisschen Interpretationsspielraum. Aber das andere Problem, was ich halt sehe, ist, dass man dann vielleicht an manchen Wettbewerben, vor allem jetzt beim Skispringen noch mehr wie jetzt bei uns, dass die Anlaufluke dann nicht so hoch ist, weil eigentlich ist ja das, was interessant macht, richtig weite Sprünge. Und wenn dann da noch jemand einen super Telemark setzt, dann gehört das natürlich auch am besten bewertet, weil das ist das, was ein was einen Skisprung ausmacht, ein Sprung im Hillsides-Bereich eben mit optimaler Landung. Und wenn es dann eben nicht mehr so viele Sprünge gibt im Hillsides-Bereich, dann ist es meiner Meinung nach auch nicht mehr so schön. Und wiederum, wenn man jetzt zu viel Anlauf hat an manchen Orten, dann haben die Athleten dann auch schon wieder einen Nachteil, wenn irgendwann es nicht mehr möglich ist, einen Telemark zu setzen. Deswegen glaube ich, wird das spannend, wie das die Jury dann angeht, weil wenn dann Aufwindverhältnisse herrschen und dann wird vielleicht nicht verkürzt, dann nimmt man vielleicht dem Athleten oder auch einer Athletin die Chance auf den Sieg. Also ich glaube, das wird noch interessant. Vor allem auch bei den Damen, glaube ich, wird das vor allem jetzt für deine Athletinnen, glaube ich, eher ein Vorteil, weil es gibt ja doch einige, die sich da noch sehr schwer tun mit der Landung. Und wenn man jetzt zum Beispiel Katha Schmid sieht, die ist eine, die das halt gut im Griff hat. Und ja, ich glaube, dass das dann eher noch ein Vorteil wird für die Athleten.
Ja, das hoffen wir natürlich. Das hoffen wir. Aber es wird ja ganz klar, so wie du sagst, von der Jury abhängen, gell? Wie das Wettkampfkomitee dann die Anlauflänge wählt. Wenn ein Trainer taktiert, dann hat er eh selber ein Risiko, weil in der Vergangenheit hat schon gezeigt, dass ein paar Athleten oder Athletinnen geschützt worden sind. Und das hoffe ich ist jetzt vom Tisch, weil die Anzugregel kommt dazu. Das heißt, man hat ja nicht mehr diese Fluggeräte. Man wird nicht mehr so leicht wegfliegen. Dann ist es leichter handelbar. Und dann kommt die Benotung dazu. Und das wollen wir ja sehen. Hillsides, Telemark, das wäre optimal. Und ich hoffe, es wird bald einmal 19.5.20 geben, auch in der nordischen Kombination und den Damensprunglauf, weil da sind wir schon noch eher so ein bisschen unterbewertet, hat man immer das Gefühl. Und das wäre eigentlich die Möglichkeit, jetzt das endlich zu brechen.
Dafür beim Damensprunglauf, das finde ich übrigens eine schöne alte, ältere deutsche Formulierung, und du hast gerade auch schon Katha Schmid angesprochen, Finzi. Wir haben uns ein bisschen umgehört, was denn dein neues Team so sagt, und uns wurde gesagt, die sind eigentlich sehr, sehr zufrieden bisher. Die Ergebnisse spielen damit sicher mit rein, aber vor allem auch das Menschliche. Und es habe ein bisschen Papa-Vibes mit dir wegen deiner vielen, vielen Erfahrungen und deiner menschlichen Art. Wie geht's denn dir mit deinem neuen Team?
Ja, ich fühle mich auch ein bisschen so, aber rein biologisch, rein biologisch von meinem Alter her. Also mir macht es irrsinnig viel Spaß mit meinem jungen Team, sage ich jetzt an Sydney, meine Co-Trainer, unser Servicetechniker, die sind ja alle deutlich jünger wie ich. Mir macht es auch irrsinnig viel Spaß. Wir haben jetzt am Wochenende, wo wir trainiert haben, jeden Abend sind wir zusammengesessen, haben diskutiert über gewisse Dinge. Älterer hat ein bisschen andere Meinung. Ich habe schon viel Erfahrung. Die Jungen denken da etwas anders, aber das ist für mich immer wieder total erfrischend, solche Meinungen auch zu hören. Und das macht mich auch immer wieder ein bisschen nachdenklich, mich auch ein bisschen mehr zu bewegen oder immer wieder zu bewegen. Und genau das fällt dir auch jung. Und deswegen macht es auch so irrsinnig viel Spaß.
Jetzt ist dieses Wort Basisarbeit bereits öfter gefallen. Du hast ja gerade zu Beginn bei den Damen viel Wert auf Basisarbeit gelegt. Warum ist es so wichtig?
Ja, das habe ich nicht nur bei den Damen jetzt gemacht, das haben wir in der nordischen Kombination auch gemacht im Training. Weil das Skispringen ist ja so, du fährst oben weg, du sollst ein gutes Gefühl haben, eine gute Balance, eine Stabilität haben, und dann um einen sauberen Sprung zu machen. Und wenn ich aber jetzt oben wegfahre und das Gefühl nicht aufbauen kann, dann habe ich schon ein Problem. Und wann habe ich das Problem? Wenn mir irgendwas fehlt, wenn ich zu müde bin oder wenn ich vielleicht sogar übertrainiert bin, wenn ich nicht den richtigen Muskeltonus habe. Und deswegen ist dieses Basistraining, ich sage auch Stabilisationstraining, Separationstraining, da gibt es viele, viele Punkte, wo man sehr eng im Detail arbeitet. Und da hat jeder Trainer so seine Ideen und ich auch meine klare Idee, meine klare Vorstellung. Ich habe auch da Leute im Hintergrund, die was mich da unterstützen, auch im medizinischen Bereich, im physiotherapeutischen Bereich. Und das versuche ich dann natürlich immer wieder auf die jetzige Lage für den Athleten oder für die Athletin dann mit einzubauen. Und da braucht es ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, wann man welche Sätze oder welche Veränderungen machen möchte. Und das ist eigentlich das Basistraining und das braucht man das ganze Jahr.
Was ich mir dachte bei deinem Wechsel jetzt nach 4 Jahren Kombination wieder zurück in den Spezialsprung, Ist vielleicht ein Faktor, dass du im Training die Athletin jetzt wieder, oder Athletin in dem Fall jetzt wurscht, aber mehr belasten kannst, weil ich mir wieder dachte, ist das vielleicht für jemanden, der vom Spezialsprung kommt und der dann zu den Kombinierern geht, vielleicht ein bisschen eine frustrierende Erfahrung, weil du quasi du kannst die gar nicht so schinden, weil die wegen des Ausdauersports noch ganz andere Anforderungen haben.
Ja, ich weiß es nicht genau. Ich denke, wir haben mehr Zeit für diese Dinge, weil Wins weiß es eh ganz genau, wie viel Prozentanteile Ausdauertraining sind und wie viel Prozentanteile dann wirklich diese Gymnastik oder dieses Stabilisationstraining oder Separationstraining beinhaltet. Und jetzt haben wir da viel mehr Möglichkeiten, weil wir immer wieder Sprunglauftraining machen, Krafttraining machen und eigentlich wenig Ausdauertraining. Und deswegen können wir da sehr, sehr viel machen.
Für einen Kombinierer ist das halt immer schwierig oder nicht schwierig, das Training, aber bei einem Ausdauertraining, das kann man ganz, ganz leicht bewerten. Jetzt habe ich so und so viele Stunden gemacht und den Output von dem jetzt alternativen Training, sage ich jetzt mal, das ist für einen Ausdauerathlet schwierig auch zum Messen und das fühlt man ja auch nicht direkt danach. Da ist man nicht jetzt extrem ermüdet oder so. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt für einen Kombinierer einfach schwieriger wie jetzt für einen Skispringer, wo schon damit aufwächst und das jetzt für uns jetzt salopp gesagt das richtige Training, das Ausdauertraining, was richtig, richtig anstrengend ist, nicht so kennt und halt wo einfach bei denen nicht zum täglichen Training dazugehört. Deswegen ist das, glaube ich, einfach bei uns so einfach schwieriger, den Athleten, glaube ich, zu vermitteln, wie wichtig das ist.
Ja, das stimmt 100%, weil das habe ich mir schon oft gedacht auch so, weil ihr ja genau dieses Körperliche braucht, diesen Anspruch braucht, diese Ausbelastung braucht. Auch wenn es für euch ein bisschen leichter ist, aber genau das Basistraining, da sollte man eher ja frei sein im Kopf, sollte man ein gutes Gefühl haben. Und oft nach diesen Ausdauerblöcken hat man es ja gesehen, wie schwierig es war, dann wieder Techniktraining zu machen nach der Schanzen, geschweige denn dann im Basistraining diese Einzelübungen richtig dann zu machen. Aber das ist eben die nordische Kombination. Das ist eine eigene Herausforderung. Das habe ich gelernt, die 4 Jahre.
Was nimmst du aus diesen 4 Jahren mit, wenn du sagst, du hast gelernt, dass es eine Herausforderung ist?
Ja, sehr vieles. Ich meine, das ist jetzt wieder leichter, weil das Feedback auch von den Athletinnen deutlich konkreter ist und mehr im Detail drinnen ist. Und dann tue ich mir auch wieder leichter, mich auf neue Übungen einzustellen, wenn man was ändern soll oder es laufen zu lassen. Und das ist im Skispringen dann schon viel leichter.
Wenn wir nochmal einen Schritt weiter zurückgehen in deiner Biografie, weil was mich fasziniert ist, du hast ja Skispringen in quasi allen möglichen Darbietungsformen, Bewerbsformen irgendwie praktiziert und aber auch gecoacht, vom Stützpunkttrainer über Cheftrainerposten bei Männern und Frauen und dann eben auch noch die NOCO und jetzt eben wieder ein Cheftrainerposten. Davor warst du ja in der nordischen Kombination als Sprungtrainer, ist man zwangsläufig ein bisschen mehr im Hintergrund. Und dein letzter prominenterer Cheftrainerposten davor, da war die Öffentlichkeit auch ein großes Thema. Da gab es, nachdem es bei den österreichischen Herren war, das damals nicht so gut lief, viel, ja, in den Medien viel los, sagen wir mal so. Und es gab sehr viel Kritik und auch wohl manches unter der Gürtellinie. Und du bist dann gegangen. War der Schritt in die NOCO vielleicht auch ein Schritt zu ein bisschen mehr Ruhe rund um deine eigentliche Arbeit?
Ja, es war nicht so leicht für mich. Wir waren ja auch irrsinnig erfolgreich. Erstens habe ich 2014 den Cheftrainerposten in Österreich bei den Spezialspringern übernommen, wo sehr erfolgreiche Jahre schon im Vorfeld waren. Wir waren auch sehr erfolgreich. Wir haben auch die Tournee gewonnen. Weltmeister, Weltrekordhalter sind wir noch immer, Weltcup-Gesamtsieger und. Und wir haben im 2018er Jahr, im Olympiajahr, auch ein schwieriges Jahr gehabt. Wir waren statt am Podium immer Vierter, Fünfter und so weiter und so fort. Und dann habe ich medial schon sehr viel abbekommen. Ich selber konnte schon leben damit, aber das ist wie gesagt, unter die Gürtellinie gegangen. Und da ist es auch in meine Familie reingegangen. Und das habe ich auch mit dem Österreichischen Skiverband damals besprochen, dass ich sowas nicht machen möchte, wenn das in meine Familie hineingetragen wird. Und deswegen habe ich auch dann gesagt, ich möchte, dass dieser Vertrag in Einvernehmen aufgelöst wird. Das war auch dann überhaupt kein Thema, verbandsintern. Und ich wollte mich dann schon rausnehmen. Und dann waren ja auch verschiedene Angebote da. Ich habe dann ein Projekt für China gemacht, 2 Jahre lang da bei uns in Villach und in Planitzer sind wir da geschwungen. Da war es total ruhig. Das war ein total gutes Projekt, auch wieder mit vielen neuen Erfahrungen, was ich da sammeln konnte. Speziell was China betrifft, wie man in China arbeitet, wie in China die Uhren laufen, auf Deutsch gesagt. Und dann hat es auch wieder mehrere Angebote gegeben und eins davon war entweder Frankreich, Spezialsprunglauf wieder am Posten anzunehmen oder eben in der nordischen Kombination in Deutschland. Und ja, das war dann für mich sehr interessant und wollte dann noch einmal auch komplett was Neues sehen. Und ja, das waren dann 4 spannende Jahre, auch in dem Hinblick mit dem großen Hermann Weinbuch als Chef vorne, auch wieder neue Dinge zu sehen, wie er das Team führt, welche Erfahrungen schon hat, weil er ist ja für mich eigentlich der Trainer-Koryphäe schlechthin über diese Jahre, von wo er gekommen ist, wie er die nordische Kombination in Deutschland aufgebaut hat, wie erfolgreich er immer wieder gewesen ist und immer wieder auf seiner klaren Linie gewesen ist. Und es war für mich optimal, da in der zweiten Reihe das zu beobachten und auch mitgestalten zu können. Und jetzt ist es eigentlich wieder an die Zeit gekommen. Also es war ja auch letztes Jahr schon so ein bisschen das Thema während der Saison, dass man diesen Cheftrainerposten bei den Namen noch besitzen möchte. Und dann habe ich mich schon selber auch ins Spiel gebracht und habe gesagt, es interessiert mich auch. Also wenn der Deutsche Skiverband sagt, das wäre interessant, mit mir diesen Schritt zu gehen, dass sie auch mit mir reden. Das ist von mir gekommen und ja, das hat sich dann am Ende der Saison auch so entwickelt.
Ich muss die ganzen Stationen fast mal aufzählen, gerade für die. Ja, es dauert jetzt vielleicht ein bisschen, du lachst. Aber gerade für die, die vielleicht nicht so tief in der Materie drin sind oder dich nicht so gut kennen. Du warst selbst Sportler und bist danach Trainer geworden. Du hast angefangen in Villach, das nordische Skizentrum zu leiten, 7 Jahre lang. Korrigiere mich übrigens gerne, falls ich irgendwie was vergesse oder was falsch sage. Dann hast du den österreichischen Nationalkader trainiert, warst Co-Trainer. Dann bist du zum polnischen B-Kader gekommen, hast dann 2004 bis 2006 die polnische Nationalmannschaft der Skispringer trainiert. Dann bist du zum ersten Mal zum DSV gekommen, damals beim B-Kader der Skispringer. Bist dann 2008 Stützpunkttrainer in Villach geworden für 6 Jahre lang. Dann kam eben der Cheftrainerposten beim ÖSV, bevor eben die chinesische Damen-Nationalmannschaft kam. Und dann schließlich 2020 die Kombinierer. Was würdest du sagen, welche Station hat dich in deiner Trainerkarriere in den letzten über 25 Jahren am meisten geprägt? Kannst du das, gibt's da eine?
Also das kann man nicht sagen. Es ist jeder Abschnitt in dieser ganzen Laufbahn oder in diesen ganzen Jahren ist ein interessanter gewesen, egal ob der positiv war oder negativ war. Wir haben ja angefangen, wo ich aufgehört habe. Ich habe mit 24 Jahren aufgehört, meinen Sport zu betreiben. Ich habe einen Kreuzbandriss gehabt, bin dann wieder gesprungen. Es ist nicht mehr so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann hat sich eben dieses Villacher Alpenarena, das Zentrum ist gebaut worden. Und da habe ich von 0 auf 100 einen Geschäftsführerposten gehabt, habe Lohnverrechnung gemacht, habe Buchhaltung gemacht, bin jeden Tag um 7 Uhr ins Büro gefahren. Für einen Sportler ist das der Horror. Wenn du auf einmal jeden Tag in der Früh um 7 Uhr im Büro sitzen musst, den ganzen Tag im Büro deine Arbeit erledigen musst. Deswegen war für mich der Ausgleich da, mit dem Nachwuchs zu trainieren, irrsinnig wichtiger. Wo du rausgehst und sagst, ich muss die Ski montieren, ich muss die Schuh binden bei den Athleten und. Und da habe ich wieder mich immer mehr wieder in das reinfühlen können, was ich selber am liebsten getan habe. Und das war ein super Ausgleich. Und dann war ja nach 7 Jahren eigentlich der Punkt, wo mich der Inner Toni angerufen hat und hat gesagt, möchtest du noch mehr im Trainerposten wieder arbeiten? Und das war für mich dann auch relativ leicht, diese Entscheidung, weil das ist eigentlich mehr mein Leben gewesen. Es war damals in Villach auch nicht leicht, weil es eine politische Situation war. Und deswegen habe ich damals diesen Schritt gewagt und ich bin ja jetzt seit 2002 bin ich selbstständig und immer Trainer in verschiedensten Bereichen. Und also wie gesagt, es ist jeder Bereich brutal interessant. Es beginnt immer mit einem Projekt, mit Vorstellungen, wie wird es werden die nächsten Jahre, wie wird sich das Team entwickeln, welche Trainer stehen an deiner Seite, wie wird das Ganze zu Team zusammengefügt, was kommt am Ende des Tages raus. Und deswegen, ob das jetzt 2006 war oder 2014 war, ich glaube, all die Jahre und diese Erfahrungen, was du sammelst, sind die wichtigsten.
Gab's ein Projekt, wenn du sagst, dass dieses Projekt beginnt immer mit einer Vision, wo möchte man hin, wie sieht das aus, wo diese Vision vielleicht nicht aufgegangen ist?
Das Projekt China, das kann ich gleich beantworten, weil das war auch ein ganz klares Projekt bei uns in Europa auf Olympia hin, auf Olympia Peking ein chinesisches Team zu formen. Wir waren richtig gut unterwegs, aber die Führung war nicht der Meinung. Die haben mir dann erklärt, wie Skispringen zu funktionieren hat. Okay, den anderen Leuten ist anderen Freude. Deswegen bin ich dann zu den Kombinierern gegangen und habe mit dem Vince den Olympiasieg feiern können.
Also, auch wieder dann war in China.
Auch in China, ja. Und ich habe die Chefin getroffen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mit welchem Wohlwollen ich dann sie begrüßt habe. Es war genau 2 Tage, nachdem wir einen Olympiasieg gefeiert haben, habe ich sie getroffen. Aber es war ein amüsantes Gespräch und es hat sehr viel Spaß gemacht für mich.
Aber da müssen wir vielleicht doch nochmal kurz reingehen, weil das ist schon faszinierend nach allem, was ich darüber rausfinden konnte. Also wir sprechen ja nicht davon, dass du gehst zu einer Nation wie, weiß ich nicht, Polen, Tschechien, Finnland, Norwegen, wo es irgendwie gewachsene Strukturen und einen Nachwuchs gibt und eine gewisse Kultur auch um diesen Sport, sondern da wurden Athletinnen, also sie hat mir vor allem auf die Frauen gesetzt, weil sich da höhere Erfolgschancen ausgerechnet haben, die Chinesen, Athletinnen nach Europa geschickt, die teilweise aus ganz anderen Sportarten kamen und die man dann da quasi auf die Ski gestellt hat, oder?
Ja, nicht in meinem Team. In meinem Team waren schon Athletinnen dabei, die was im Weltcup gestartet sind. Wir haben ja damals im Sommer Grand Prix eine Athletin 11. geworden, Li Xiao, die springt ja heute noch. Die ist dann in Raschnow beim Weltcup 17. geworden und das im 2. Jahr. Also da habe ich schon die Möglichkeiten gesehen, dass man die Athletinnen in 4 Jahren so weit bringt, dass sie Top 10 springen können. Und da bin ich auch überzeugt gewesen. Nur leider die Führung nicht. Die haben immer gesagt, wir trainieren viel zu wenig. Die Chinesen können viel mehr, die sind viel härter im Nehmen. Und dann habe ich sie in den Versuch zu erklären, dass wir auch die Regenerationszeiten brauchen, um die technische Weiterentwicklung zu machen. Körperlich habe ich mit denen mehr trainiert wie mit der österreichischen Nationalmannschaft und das war für mich ein Horror.
Weil du vorhin meintest, politische Situation, also es ist auf jeden Fall eine politische Situation. Es gibt eine Geschichte, ich glaube, die hast du selbst mal erzählt, dass es einen Trainerkongress gab in China, von dem du nicht wusstest, ob du wieder nach Hause kommst.
Vom Kongress wusste ich schon, dass ich nach Hause komme, aber wir waren einmal auf einem Trainingslager und dann haben sie das Trainingslager von Peking nach Changchun verlegt und in Changchun war auch ein Trainingszentrum, wo wir körperlich sehr gut trainieren haben können und es war damals zu dieser Zeit so, dass wir ausgemacht haben, dass meine Frau nach China kommt, dass wir nach Hainan, das ist eine Urlaubsinsel im Süden, auf Urlaub fahren können und sie wollten mir kein Ticket geben, dass ich von Changchun nach Peking komme, wo ich meine Frau dann abgeholt habe und weiterfliegen kann. Und dann hat mir wirklich aus dieser Provinz der Chef dort ausgeholfen und hat gesagt, er kauft mir ein Ticket, weil ich konnte keines kaufen. Das ist ja das Nächste. Und die haben mir dann dieses Ticket gekauft und somit ist es dann über die Bühne gegangen. Der Skiverband hätte das nicht gemacht. Das war krass. Das war sehr krass.
Wie hat das sprachlich funktioniert? Können die chinesischen Damen oder die Verbandsleute alle so gut Englisch? Oder ich nehme jetzt mal nicht an, dass du Chinesisch gelernt hast.
Ja, guten Morgen und bitte danke und diese Dinge, was dazugehören, was auch zur Höflichkeit dazugehört. Wir haben tolle Dolmetscher gehabt, das hat sehr gut funktioniert. Einige Athletinnen haben auch sehr gut Englisch gesprochen. Also von dem her hat das schon ganz gut funktioniert. Und wir haben halt wirklich auch mit Händen und Füßen korrigiert und viel mit Videobildern gemacht. Also von dem her habe ich kein Problem gesehen. Da hätte das schon funktionieren können.
Wie war es dann für dich? Du hast es gerade schon angesprochen. Aber wenn du da schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, okay, du bist da dann nicht unbedingt ein sogenannter freier Mensch nach westlichen Maßstäben in manchen Situationen vor Ort. Mit was für einem Gefühl bist du da zu den Olympischen Spielen angereist? Da, wo ja dann on top noch Corona mit sehr, sehr restriktiven Maßnahmen, der Vincent musste es am eigenen Leib erfahren, gegolten hat.
Ja, ich glaube, das war für alle gleich. Also mit dem Beigeschmack, ich habe schon gewusst, wie Chinesen funktionieren, wenn sie etwas nicht erlauben wollen. Und ich glaube auch, die Corona-Geschichte hat es bei uns gezeigt, wo dann die Leute nicht mehr raus haben dürfen, wo sie teilweise nicht mehr arbeiten gehen haben dürfen, wo man nur mehr das Notwendigste machen konnte, einkaufen gehen oder zum Doktor gehen oder sonst solche Dinge. Und das ist halt in China drüben gang und gäbe. Wenn du nicht dem System gehorchst, wenn du nicht nach diesem System arbeitest, dann bist du relativ rasch einmal weg. Und genauso habe ich auch gemerkt, dass diese Betreuer, was aus China mit waren, dass die sehr eingeschüchtert waren, dass sie ja keinen Fehler machen, dass sie in diesem System bleiben können. Und wir waren drüben in China, also jeder, was da in dem Flugzeug nach Hause gesessen ist, hat gesagt, nie wieder reise ich dahin. Und wir sind jetzt eine Woche davor, wir fahren nächste Woche wieder dahin, also oder diese Woche schon. Ja, ich bin einmal sehr gespannt, wie es wird.
Wir konnten schon mal mit einem der beteiligten Architekten dieser Schanze sprechen, dass das UFO von, wie heißt das, Zhangjiakou heißt, glaube ich?
Zhangjiakou.
Mhm. Was sagst du zu den Anlagen? Also und auch zum Setting insgesamt. Ist es sinnvoll, dass man da jetzt Weltcups macht? Weil ich mir kurz dachte, macht man das jetzt nur, damit man sagen kann, diese Anlagen sind weiter in Benutzung und man lässt die nicht verfallen? Oder gibt es Gründe dafür, dass da weiterhin Weltcups stattfinden sollten?
Ich hoffe, dass da mehr Weltcups stattfinden werden, weil erstens ist eine irrsinnig tolle Anlage, nicht nur, dass sie pompös ausschaut, sondern auch die Schanzen sind super zum Springen. Haben einen sehr guten Charakter, kleine Schanze wie große Schanze, also sind weite Sprünge möglich. Vince, du hast, glaube ich, noch den Schanzenrekord.
Ja, genau. Auf der großen habe ich den Schanzenrekord.
Auf der großen Schanzenrekord. Vinzenz Geiger. Mhm. Und wie gesagt, also ich hoffe, dass da wieder mehr Weltcup-Springen sind, weil das würde auch den ganzen Markt beleben. China ist ein großer Markt und ich glaube schon, dass das ein Fixpunkt sein soll im FIS-Kalender. Nicht nur für Damen-Skisprung, auch für nordische Kombination und Herrensprunglauf.
Genau wie du vorhin gesagt hast, niemand wollte wieder nach China. Ich kann mich auch noch wirklich genau daran erinnern, wie wir dann in das Flugzeug eingestiegen sind. Wirklich nie wieder. Und ich habe es mir auch so geschworen. Aber jetzt, wenn ich so an die Schanze und so denken kann, die Bilder, natürlich würde ich wieder, also lieben gerne. Das sind wirklich unglaubliche Anlagen da. Also das kann man sich, das wird man ja nicht nochmal sowas bauen. Das ist ja einzigartig. Also und vor allem dann vielleicht mal, wenn dann in Anführungsstrichen dann gelockerte Regeln sind oder man sich frei bewegen kann. Das konnten wir da nicht. Also so jetzt nach 3 Jahren oder 2,5 Jahren würde ich sagen, ja, wäre ich auch wieder bereit und würde gern hingehen.
Meinst du bräuchtest so ein bisschen Frischluft in den Tagen, bevor du da einen Wettkampf antrittst?
Ja, kann sein. Ja, nein, aber das ist wirklich, also man kann sich das, die Bilder sagen natürlich viel, aber wenn man da dann wirklich steht, wo wir da angekommen sind, das war schon, man kann sich das nicht vorstellen, wie gigantisch auch diese Schanzenanlage, aber halt irgendwo trotzdem im positiven Sinne ist.
Ich glaube, du musst dich wohl doch mal mit Lasse Ottersen auf einen Kaffee treffen.
Ja, genau. Steht an. Die Versöhnung kommt jetzt dann.
Wir können das ja live hier im Podcast machen.
Stimmt, Mac. Soll ich ihn zum Podcast einladen auf den Kaffee?
Warum nicht? Aber wir haben nicht? Ja erstmal noch einen Gast, den wir jetzt nicht mit unserer Winterplanung hier nerven wollen, weil wir es gerade von Vincents Schanzenrekord in China hatten. Du selbst hast mal eine Weile lang den Schanzenrekord in Trondheim gehalten als Aktiver. Und da ist ja jetzt diesen Winter Weltmeisterschaft. Du wirst da mit einer deutschen Frauenmannschaft antreten. Wie ist die Zielsetzung?
Ja, es ist Weltmeisterschaft. Es ist ganz klar, dazu sind nur die Medaillen. Nur die Medaillen hängen sehr hoch. Das wissen wir. Es hängt auch von der Tagesform ab. Und so wie es jetzt an das erste Wochenende bei uns gelaufen ist, war es natürlich sehr, sehr positiv. Habe aber schon gesehen, also Hochform kann man noch nicht sagen. Wir haben schon noch kleine Fehler eingebaut. Optimal ist es nicht gelaufen. Für uns ist es optimal gelaufen, weil die anderen Nationen, glaube ich, mehr Fehler eingebaut gehabt haben. So früh in der Saison schon ein Urteil abzugeben, ist nicht richtig oder ist irrsinnig schwierig. Wir werden anreisen, ganz klar, mit viel Selbstvertrauen und werden um Medaillen kämpfen wollen.
Es wurde viel gesprochen im Herbst auch schon über die Form von Nika Preutz zum Beispiel und davon gesprochen, die könnte möglicherweise dominieren. Wie nimmst du bisher, klar, es gibt noch nicht so viel Anschauungsmaterial, aber wie nimmst du die Konkurrenz wahr bisher?
Ich habe nach dem ersten Einzelbewerb gesagt, also wenn die Nika keine Fehler macht, wird sie ganz schwierig zum Schlagen sein. Am nächsten Tag hat es geschneit und sie ist Elfte geworden. Also da sieht man, wie schnell es im Skispringen geht. Wichtig ist, dass wir uns auf uns fokussieren, dass wir unsere Form weiter aufbauen. Es ist jetzt noch Lillehammer etwas leichter, weil wir super Ergebnisse erzielt haben. Aber wir haben jetzt dann ein Wochenende frei gehabt. Wir gehen jetzt nach China, haben die Flüge alle in den Beinen und dann werden wir wieder schauen, dass wir wieder ein gutes Gefühl aufbauen. Deswegen gehen wir ja schon zum Intercontinental Cup rüber, haben da am Wochenende schon zwei Wettkämpfe und bleiben dann drüben und bereiten uns auf den Weltcup vor. Das war taktisch ein ganz klarer Schachzug, weil wir auch wissen, dass bei uns die Chancen nicht alle bereit sind. Und wenn dort eine Woche vorher Wettkampf ist und das Wochenende drauf die gleiche Chance noch einmal, wissen wir, dass auch die Chancen präpariert sind. Und wir haben alle Möglichkeiten. Wir sind im Olympischen Dorf, da gibt es eine Kraftkammer, da gibt es alles, was wir brauchen.
Hoffentlich sind die Plexiglasscheiben weg beim Essen.
Die sind bestimmt weg, die sind sicher weg. Ich kenne auch China ganz anders. Also ich war in Peking, ich war in Hainan, ich war in Changchun, ich war in Harbin. Da ist ein ganz normales, zivilisiertes Leben. Und ich denke, dass das jetzt wieder ähnlich wird.
Jetzt ist es ja nun doch so, dass im deutschen Damenteam in den letzten Jahren hinter Katharina Schmid oftmals erstmal nichts kam. In Lillehammer war das zuletzt anders. Da hat Selina Freitag einmal Platz 2 belegt und das andere Mal Platz 3. Wie blickst du auf den Rest des Damenteams? Wo sollst du auch hingehen in den nächsten Jahren?
Ja, am besten alle dem Weg nach. Aber das wird irrsinnig schwierig. Wir haben es in den Herbst schon gesehen. Die Selina hat sich heuer extrem entwickelt. Nicht nur, was das Skisprungtechnische ist, sondern auch persönlich hat sie irrsinnige Fortschritte gemacht, wo ich sie kennengelernt habe. Ich kenne sie schon länger, aber wo ich sie persönlich in einem Gespräch, wo ich immer wieder führe, bevor ich ein Training anfange, bevor ich eine Planung anfange, mache ich ein persönliches Gespräch mit meinen Athletinnen und welche Ziele, dass sie da gehabt hat und wie sie sich da gegeben hat und welche Schritte sie über den ganzen Sommer gemacht hat. War mir das schon klar, dass sie einen Schritt machen wird, dass sie so einen Schritt macht und gleich mit zwei Podiums und sie hat auch die Qualifikation am Sonntag gewonnen. Also ich glaube, dass sie für sehr viel bereit ist in dieser Saison und das wäre auch anstrebenswert für alle anderen Athletinnen. Wir haben heuer im Sommer eine ziemlich große Trainingsgruppe gehabt. Wir haben auch viele junge Athletinnen schon mitgenommen auf Anraten von unserem Nachwuchschef, von Werner Schuster. Ich kannte das ja noch nicht, der hat ja letztes Jahr schon mitgearbeitet und wir haben auch eine Anna-Fee Scharfenberg und eine Alvine Holz mit uns ins Team genommen. Lilly Kübler ist da noch dabei, die da alle mittrainiert haben, die aber noch nicht ganz so weit sind und die wollen wir jetzt behutsam dahin führen. Die werden immer wieder Einsätze im Weltcup haben, wieder rausgenommen, Einsätze im County Cup haben und wieder dazwischen ein bisschen eine Trainingsphase haben. Und so wollen wir diese Athletinnen die nächsten 2-3 Jahre dorthin führen, wo vielleicht heute Katja Schmidt oder Selina Freitag schon sind.
Weil du Werner Schuster gerade angesprochen hast, eine Sache, die ich mir in der Recherche noch dachte, wie ist es eigentlich, wenn man die dieselben 3, 4 Kollegen, also zum Beispiel, du hast mit Stefan Horngacher schon gearbeitet, Werner Schuster sprichst du jetzt an, also gerade aus Österreich, Alexander Stöckl und so weiter und so fort. Der Kreis an Trainern rund um Top-Mannschaften ist ja dann doch über Jahre hinweg gar nicht so groß. Wie ist das, wenn man dieselben Kollegen über Jahre hinweg immer wieder in anderen Rollen erlebt?
Naja, richtig cool finde ich das, weil man hat sehr viele Diskussionen. Ab und zu schon, speziell der Werner auch, der was auch bei den Damen ja sehr viel mitschaut. Der Steff hat ja seine Aufgaben bei den Männern. Aber der Werner, wir haben heuer einige Diskussionen gehabt, weil er gewisse Dinge in der Entwicklung anders sieht, wie ich sie sehe. Und das ist für mich brutal hilfreich, weil da ist eine ganz hochgestellte Meinung von einem Trainer, der was jahrelang auch sehr erfolgreich war, was wieder zurückgegangen ist in Nachwuchs, was jetzt an den deutschen Nachwuchs seinen Support gibt, den Trainern Schuld und so weiter und so fort und auch mir Feedback gibt, weil er ja das immer ein bisschen von der Seite sieht. Ich bin tagtäglich beim Training dabei und er kommt dann wieder und sieht gewisse Dinge und spricht das ganz klar an und deswegen ist das für uns nur hilfreich.
Bei dir ist die Konkurrenz und die Kollegen immer in denselben Rollen, Winziger.
Ja.
Aber teilweise auch über viele Jahre.
Ich glaube, da tut sich jedes Jahr dann noch wieder was Neues bei uns.
Manchmal muss man einen aus der Athletengruppe werfen, weil er Bundestrainer wird oder so.
Ja, ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob das nochmal vorkommt, aber...
Hoffen wir mal nicht so bald.
Die Athleten, ja, er hat jetzt ins andere Lager gewechselt und jetzt ist er auch... Am Anfang war es komisch, jetzt ist er voll und ganz angekommen und... Jetzt ist er ja schon nur noch ein bisschen komisch, aber ich glaube, jetzt ist er voll und ganz im Trainer-Business angekommen.
Heinz, ist eigentlich die Stimmung bei den Kombinierern arg anders als bei den Spezialspringern?
Es kommt darauf an, in welchem Team. Also bei mir, ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich war ja in Österreich, ich war in Polen, in vielen Ländern und da sieht man schon Unterschiede. Also ich muss ehrlich sagen, so wie ich da vor 4 Jahren oder 5 Jahren ist es mittlerweile schon her, zu den Kombinierern gekommen bin, da ist das alles viel lockerer geworden. Also von rundherum, das ist alles viel humaner, viel lockerer, wie bei den Spezialspringern, was ich vorher erst Erfahrungen sammeln habe können. Das heißt aber nicht, dass man da weniger konsequent trainiert, sondern die gesamte Stimmung ist viel familiärer, sage ich jetzt einmal. Bei den Springern redet man immer von Familie, aber da war das wirklich viel mehr auf einer anderen Basis aufgebaut und das ist auch jetzt bei mir wieder in dieser Gruppe, weil da versuche ich das ja genauso weiterzuführen, weil man ist ja so fokussiert, man ist immer jeden Tag bei jeder Übung, ist man voll in der Übung drinnen, aber sobald das Training erledigt ist, ist bei den vergangenen Jahren immer dann viel mehr kritisiert, getüftelt und was weiß ich, was alles war. Da hat man sich ja teilweise dann beim Abendessen schon ein bisschen anders begeben, wie ich das jetzt so mitgekriegt habe. Und das, glaube ich, ist schon ein Riesenvorteil, so wie ich es da kennengelernt habe, egal ob das der Hermann ist oder der Kai oder so wie jetzt mit dem Erik. Und deswegen glaube ich auch, war das für den Erik letztes Jahr eine ganz schwierige Situation, vom Athlet dann auf die andere Seite zu wechseln, die Erfahrung des Trainers noch gar nicht so zu haben, wie gehe ich mit gewissen Dingen um, obwohl die fachliche Kompetenz zu 100% da ist, aber du bist dann doch auf einer anderen Seite und wenn der Vince jetzt schon sagt, dass er sich da der Heuer schon ganz anders darstellt und auch die Schritte gemacht hat, dann ist das ein Riesenkompliment an den Erik, dass er jetzt nach einem Jahr schon so weit ist.
Aber da hast du ihm ja mit Sicherheit auch nochmal viel mitgeben können letzten Winter. Kann ich mir zumindest vorstellen.
Ich glaube, dass da jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und der Erik ist ja auch ein sehr schlauer Fuchs. Nicht nur von der fachlichen Kompetenz, sondern auch die persönliche und menschliche Ebene. Er kann das sehr gut vereinen, auch mit seinem Privatleben, weil das ist ja auch nicht so einfach, wenn du 3 Kinder hast und eine Frau zu Hause hast und dann selber noch studierst und dann Trainerausbildung machst und dann wirst du Chef von einer Gruppe, die wo sehr erfolgreich war und sehr hohe Ansprüche hat. Und da muss schon alles zusammenstimmen.
Und dann so Athleten wie ich noch sind, wo immer mal Kritik anbringen.
Ich habe nichts gesagt. Nein, aber das gehört dazu, Vince. Das ist ganz, ganz wichtig und du machst es auch auf die richtige Art und Weise.
Aber Heinz, dazu noch, gab es irgendwas, was dich beim Kollegen Geiger manchmal auf die Palme gebracht hat?
Das habe ich ihn unter vier Augen.
Gut gerettet.
Ja, war eine Fangfrage.
Ich glaube, ich weiß, was es beim Heinz ist.
Das klärte dann so. Ich hätte noch eine Frage, weil sich ja so ein bisschen durchzieht durch deine Karriere und dein Leben. Du brennst für Skispringen in all seinen möglichen Formen und hast eben schon, haben wir jetzt hinlänglich besprochen, in allen möglichen Bewerben auch gearbeitet. Gibt es denn irgendein Projekt, irgendein Job im Skisprungbereich, den du noch nicht gemacht hast, den du aber gerne noch machen würdest?
Also zu jetzigen Zeitpunkt gibt's gar nichts anderes, außer dass ich mich da jetzt voll in dieses Projekt stürze, weil ich weiß, dass wir da viel Arbeit haben. Muss ich schauen, dass wir ganz oben performen können und diese Lücke zum Nachwuchs schließen. Das ist ja auch meine Aufgabe. Und da habe ich jetzt ein Dreivierteljahr hinter mir. Jetzt ist die erste Saison. Der Start war sehr gut. Wenn wir schauen, wie die Saison jetzt weitergehen wird. Aber meine Gedanken jetzt sind für die nächsten 2 bis 6 Jahre, sage ich einmal, 100% da im Damen-Skisprungsport für Deutschland. Und da habe ich überhaupt keine Gedanke, was könnte danach kommen oder was ist das nächste Projekt.
Ich glaube, die Herausforderung ist auch groß genug, dass es nicht so schnell langweilig wird.
Ja, das stimmt. Das ist zu 100% so. Man weiß ja nie, wir haben sie heuer eh schon den Fall gehabt, die Pauline Eichhorn heißt sie jetzt, Pauline Hessler, hat ja geheiratet, wollte eigentlich wieder anfangen zum Turnieren, dann ist sie erfreulicherweise schwanger geworden und erwartet ein Baby. So, jetzt hat eine Athletin schon einmal aufgehört und es haben ja schon mehrere geheiratet bei uns im Team. Man weiß es nie, wie es die nächsten Jahre weitergehen wird. Deswegen müssen wir ja schauen, dass wir den Nachwuchs so schnell wie möglich dahin bekommen, damit kein zu großes Loch entsteht danach.
Du musst halt noch dafür sorgen, dass Kata beim Skifliegen immer nur bei 199 bleibt, oder?
Stimmt.
Glaubst du, ist das ihr Ziel, dass ich sage, jetzt habe ich alles erreicht in meinem Leben?
Nein, dann hört sie nicht auf, dann macht sie immer wieder weiter.
Ja, ich habe schon eine andere Wette mit ihr lassen.
Kannst du verraten, was?
Nein, das wird ihr dann schon sehen.
Sehr gut, wir sind gespannt. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. Ja, gerne.
Danke für deinen Besuch. Und ganz viel Erfolg für die Saison.
Danke und wir sehen uns länger nicht wahrscheinlich.
Ich hoffe, du kommst zur Tunnels. Du zuschauen, dann sehen wir uns.
Das ist sehr gut möglich.
Sehr fein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute, Vince. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
So viel also zu Heinz Kutin und seinem sehr spannenden Werdegang. Falls ihr uns ansonsten irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt, ich denke, wir haben auch heute wieder die ein oder andere Frage im Gespräch beantwortet, dann schreibt uns gerne auf Instagram an ski.happens oder auch gerne Mail an team@ski.happens.de.
Oder ihr könnt auch, wir lesen auch, ihr könnt auf Instagram, könnt ihr auch Fragen beantworten zu den Folgen. Oder ich glaube, da ist so eine Standardfrage drin, wie hat dir diese Folge gefallen? Da könnt ihr uns auch immer gerne...
Auf Spotify meinst du, oder?
Was habe ich gesagt?
Instagram?
Ich meine Spotify. Da könnt ihr uns auch mitteilen, was ihr uns mitteilen wollt. Auch das lesen wir.
Oder so. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Und Finzi, ganz viel Glück fürs Wochenende.
Danke.
Viel Erfolg an der Gepäckausgabe erstmal.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Happens.